Namen, aber vor allem auch mit ihrer klaren Haltung und ihrem Kampfgeist diese Partei prägt wie niemand sonst. Sie weiß, wovon sie spricht, und die Menschen, die ihr zuhören, verstehen sie. Hier ist Sarah Wagenknecht.
Hier in Hannover. Ich bin so froh, dass ich heute hier bin und euch in dieser Stimmung erlebe. Und das zeigt doch, wie die alle falsch liegen, die uns jetzt weismachen wollen. Oh, das BSW, das wird doch an der 5%-Hürde scheitern, weil der Zuspruch geht doch zurück. Wo geht denn hier der Zuspruch zurück? Und so habe ich das in den ganzen Wahlkampf. Ein riesen Aufrüstungspaket in Europa von 700 Milliarden Euro loszutreten für Waffen, die wir kaufen, für die Ukraine und für hier in Europa, für eine neue Aufrüstungswelle, damit wir so richtig kriegstüchtig werden. Und da sagen wir als BSW, verdammt nochmal, dieser Wahnsinn muss gestoppt werden. Wir brauchen nicht 700 Milliarden für Rüstung, wir brauchen Milliarden für bessere Bildung, bessere Pflege, bessere Renten. Und wir brauchen auch keine Kriegstüchtigkeit, sondern Europa würde es nicht überleben, wenn es hier wieder Krieg gibt. Und deswegen stoppt diese Kriegswahnsinnigen, stoppt diese Waffenlobbyisten, stoppt diese Sofakrieger. Wir brauchen Frieden hier in Europa und wir brauchen endlich wieder Regierungen, die das als ihr zentrales Anliegen ansehen. Dafür kämpfen wir. Schon auch angesprochen worden, aber ich will das wirklich noch mal benennen. 2 Wochen lang wurde in Deutschland die große Frage diskutiert, wer darf mit wem im Bundestag abstimmen. In einer Situation, wo wir uns in der schwersten Wirtschaftskrise der deutschen Geschichte befinden. In einer Situation, wo die Altersarmut Rekordwerte erreicht, wo immer mehr alte Menschen nicht mehr wissen, wie sie von ihren Renten leben sollen. In einer Situation, wo jetzt die Preise massiv schneller gestiegen sind, auch als die Löhne, wo ganz viele Menschen, die jeden Morgen aufstehen, jeden Tag ackern, am Monatsende trotzdem ein leeres Konto haben. In einer Situation, wo die Kriegsgefahr eben nicht gebannt ist, sondern nach wie vor sehr, sehr groß. In so einer Situation reden wir 2 Wochen lang darüber, wer stimmt mit wem ab. Und da wird ein riesen Hype daraus gemacht, dass man sich jetzt doch gegen rechts positionieren muss. Und ja, es macht mir auch Sorge. Ich sage das sehr deutlich. Es macht mir Sorge, wenn eine Partei, in der es auch Rechtsextremisten und Neonazis gibt, wenn die immer stärker wird. Das ist ein Problem. Aber dieses Problem lösen wir nicht durch selbstgefällige Demonstrationen gegen rechts, wo dann in der ersten Reihe genau die Grünen und SPD-Politiker marschieren und sich als große Antifaschisten inszenieren, die mit ihrer Politik, Fabio hat es gesagt, die AfD-Werte verdoppelt haben. Das ist doch eine unendliche Heuchelei. Das ist kein Antifaschismus. So eine miese Politik. und zu seinen Anträgen. Wir haben immer die Maxime gehabt, dass wir da zustimmen, wo wir es richtig finden und da dagegen stimmen, wo es falsch ist. Und wir sehen doch, dass alles andere die AfD eher stärkt als schwächt. Aber was ich auch noch interessant finde, man kann das ja auch kritisieren, man kann das ja auch anders sehen mit seinen Abstimmungen. Aber was man eigentlich nicht anders sehen kann, und wo ich mich schon frage, wo war da die Empörung? Als der gleiche Friedrich Merz im Bundestag im Herbst aufgetreten ist und der Atommacht Russland ein Ultimatum stellen wollte und gefordert hat, dass man nach 24 Stunden Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert, damit die von dort aus Moskau oder die russischen Nuklearstreitkräfte in Schutt und Asche legen können. Wo war da die Empörung? Wo waren da die großen Demonstrationen? Über Taurus. Der weiß ja auch, dass das ein bisschen unpopulär ist, lässt man lieber weg. Allerdings, sein Atlatus Wadefuhl hat sich ja vor einiger Zeit irgendwie von so ein paar Komikern aufs Glatteis führen lassen. Die haben ihn ja dann gefragt, haben so getan, als seien sie aus der Ukraine. Da hat er ganz offen gesagt, ja, ja, wir werden Taurus liefern, wir müssen nur erstmal eine Regierung bilden. Na, schönen Dank auch, das Thema ist nicht erledigt. Und ob die SPD als möglicher Koalitionspartner dem sich entgegenstellt, auch das steht in den Sternen. Weil es gibt ja auch in der SPD Stimmen, die sehr wohl für Taurus-Lieferungen waren, Herr Pistorius zum Beispiel. Und der passt ja irgendwie auch zu Merz. Also kriegstüchtig und Merz-Taurus-tüchtig ist ja irgendwie doch relativ gut kompatibel. Und manche in der SPD haben mir hinter vorgehaltener Hand schon gesagt, dass sich dieser Flügel um Pistorius und der SPD nicht durchsetzen konnte, zumindest bis jetzt, hat auch einen ganz wichtigen Grund, nämlich den, dass es das BSW gibt. Und ich finde schon deshalb, damit man denen in den Arm fällt, wenn sie wirklich unser Land in einen Krieg führen könnten mit solchen fahrlässigen Entscheidungen, schon dafür braucht es das BSW ganz dringend im nächsten Jahr. Katzenjammer in Europa über Donald Trump. Und ich sage ja auch, also ich finde jetzt Donald Trump nur auch nicht, ist nicht gerade mein Ideal eines Politikers, der ist auch garantiert kein Friedensengel, aber er macht jetzt einen richtigen Schritt, nämlich er geht jetzt den Weg, diesen Ukraine-Krieg zu beenden. Das tut er wahrscheinlich in erster Linie, weil er inzwischen den USA schlicht zu teuer geworden ist, weil er andere Prioritäten hat, weil er sich auf andere Regionen und auf andere Konflikte konzentrieren will. Aber das, was er damit bewiesen hat, ist doch, dass diejenigen, die seit Jahren dafür werben, und das waren ja auch wir, die sagen schon vor 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahre ist es her, als wir damals, Alice Schwarzer und ich, diese große Friedenskundgebung in Berlin gemacht haben. Und immer wieder danach haben ja viele von uns dafür geworben, wo wir gesagt haben, dieser Ukraine-Krieg, der lässt sich nicht mit Waffen beenden, Waffen verlängern diesen Krieg, sondern er muss mit Verhandlungen beendet werden. Und da wurde uns immer entgegengehalten, nein, ihr seid doch naiv, Putin will gar nicht verhandeln. Die ganze europäische Politik, die ganze deutsche Politik hat uns immer dann so in eine Ecke gestellt, als Stimme des Kreml und als Freunde Putins, weil wir dafür geworben haben, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. So, da muss man jetzt mal wirklich sagen, was beweist Donald Trump? Er beweist, dass man diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg sehr wahrscheinlich beenden kann. Und dass es so ein verdammtes Verbrechen war, ihn 3 Jahre lang weiterzuführen und weiterführen zu lassen. Über die Köpfe der Ukrainer hinweg durch. dürfe man das doch nicht machen. Ja, wer fragt denn die Ukrainer, ob sie wirklich weiter sich an dieser schrecklichen Front verheizen lassen wollen? Wer hat sie denn jemals gefragt? Ich kenne Bilder aus der Ukraine und Erzählungen, wo junge Männer sich verstecken, damit sie nicht eingezogen werden in diese schreckliche Front. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen, wir haben auch darüber ein Video gemacht, Stimmen gegen den Krieg. Und sie hat erzählt, wie dort wirklich die Truppen ausschwärmen, auf der Straße in die Fitnessclubs gehen und junge Männer quasi verhaften und mitnehmen und die kommen eine Schnellausbildung und dann werden sie an die Front geschickt und viele davon kommen nicht zurück. Und diese junge Frau, die hatte auch einen Freund, der ist genau so rekrutiert worden. Und dann ist er irgendwie in einen Panzer gesteckt worden, dieser Panzer ist von einer Rakete getroffen worden, der junge Mann ist tot. Und dieses Mädchen hat eben die Liebe ihres Lebens verloren. Und sowas alles ist tausendfach, hunderttausendfach passiert. Und es ist auch deshalb passiert und konnte nur deshalb geschehen, weil wir, die Deutschen, die Europäer und die Amerikaner, endlose Waffen in diesen Krieg geliefert haben und weil wir nichts getan haben, um ihn zu beenden. Und deswegen sage ich ganz klar, das war keine Solidarität, das war eine richtige Kriegspolitik und wir sind mitverantwortlich für das Sterben der Menschen dort, weil zum Krieg gehören immer zwei Seiten, die, die ihn begonnen haben und die, die ihn führen und weiterführen lassen. Und wenn ich von Frau Baerbock vor zwei Jahren irgendwann mal den Satz gehört habe, Waffen retten Menschenleben, dann muss ich sagen, was für Abgründe, wo die Grünen heute gelandet sind. Aber ich muss auch sagen, was mich auch nervt, ist die unglaubliche Doppelmoral in dieser Debatte. Diese heuchlerische, moralische Aufgeblasenheit, mit der noch diese schreckliche Politik verkauft wird. Und das gilt nicht nur für die Kriegstreiberei, das gilt ja auch für die Wirtschaftssanktionen. Also Donald Trump hat ja, während er auf der einen Seite, wie gesagt, jetzt hoffentlich in der Ukraine Frieden bringt, zündelt er ja an vielen anderen Stellen dieser Welt. Er hat ja gleich am Anfang verkündet, also Panama-Kanal, das fände er eigentlich ganz gut, wenn das irgendwann mal wieder direkt oder irgendwann mal direkt in den USA gehören würde. Grönland kann er sich auch vorstellen, Kanada. Und am schlimmsten fand ich wirklich das, was er sich geleistet hat an Äußerungen zum Gazastreifen. Also ich bin ja heilfroh. Dass es jetzt dort einen Waffenstillstand gibt. Und ich hoffe, dass er hält, was nicht ganz klar ist. Er ist ja an einigen Stellen auch schon fragil geworden. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, Frieden in dieser Region wird es und kann es doch nur geben, wenn es nicht nur einen Waffenstillstand gibt, sondern wenn jetzt ernsthaft auch Bemühungen unternommen werden, und zwar von der internationalen Gemeinschaft, nicht weiter diesem Netanyahu-Regime, das dort die schlimmsten Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu verantworten hat, das dort Zehntausende Kinder und Frauen zu Tode bombardiert hat, nicht weiter dieser Regierung den Rücken frei zu halten, sondern jetzt ganz klar zu sagen, es muss jetzt über eine Zwei-Staaten-Lösung verhandelt werden. Nur dann ist doch ein Ja, also die Riviera des Nahen Ostens könnte man dort doch errichten. Schöne Hotelkomplexe, Immobilien mit schönem Meerblick. Und weil sich dann mal einer gefragt hat, ja, aber da wohnen doch 2 Millionen Menschen, was soll denn eigentlich aus denen werden? Dann kommt es wirklich mit einem kalten Zynismus und sagt, naja, die können doch woanders schöne Häuser gebaut bekommen. Und ihre Heimat, da werden sie eben mal eben vertrieben. Und ich muss sagen, das fand ich wirklich sowas von menschenverachtend. Und da hat sich mal wieder gezeigt, wie unehrlich und wie verlogen auch die deutsche Politik ist. Also hat man uns jetzt nicht 3 Jahre lang erzählt, dass wenn jemand völkerrechtswidrig Grenzen verschiebt, wenn jemand darauf setzt, Menschen zu vertreiben, dass wir mit so einem Menschen niemals Handel treiben dürfen und deswegen ja auch Russland gegenüber die ganzen Sanktionen verhängt haben. Aber wenn das stimmt,
Dann frage ich mich, wieso hat Frau Baerbock nicht an dem Tag, an dem Donald Trump angekündigt hat, 2 Millionen Palästinenser von ihrer Heimat zu vertreiben, warum hat sie nicht an dem Tag öffentlich Wirtschaftssanktionen gegenüber den Vereinigten Staaten gefordert? Ich habe das einfach nur angeführt, weil es zeigt, wie unendlich verlogen die Debatte ist. Wir sind ein rohstoffarmes Land, wir sind ein exportstarkes Land. Und es ist doch völlig klar, aus dieser Wirtschaftskrise, in der wir uns jetzt befinden, kommen wir nur wieder raus, wenn wir mit möglichst vielen Ländern guten und fairen Handel treiben. Und eines ist doch ganz eindeutig, wir werden die Energiepreise nicht senken können, wenn wir uns weiterhin von den Energieträgern, auch Russlands, komplett abschneiden. Weil die Wirtschaftssanktionen waren es doch, die unsere Energiepreise zur Explosion gebracht haben. Und diesen Weg weiterzugehen, das ist der Irrsinn. Und deswegen muss meines Erachtens auch der Letzte, der vielleicht noch überlegt, wegen dieser Wirtschaftskrise die CDU zu wählen, irgendwann mal zum Nachdenken kommen, wenn Friedrich Merz noch heiliger als andere sich an diese Wirtschaftssanktionen gebunden fühlt, jetzt ja sogar noch die Wirtschaft auffordert, dass sie sich auch vom chinesischen Markt möglichst abkoppeln sollte. Das ist genau der falsche Weg. Diese Sanktionen haben noch nie einen Krieg beendet. Diese Sanktionen bedeuten, dass unsere Wirtschaft in die Knie geht, dass die Menschen hier in Deutschland ärmer werden. Und wir als BSW sagen, diesen Weg machen wir nicht mehr mit und gehen wir nicht mehr mit. Und ich meine, apropos Heuchelei, also wenn ich mir so die Politik anschaue in Deutschland und die anderen Parteien, teilweise hat man ja auch das Gefühl, wenn sie so debattieren über Energiepreise oder über anderes, die sind so unendlich weit weg von dem Leben der realen Menschen. Die kriegen das gar nicht mehr mit, wie es die Menschen tun. Dass das für viele Menschen eine Katastrophe ist und wie die Energiepreise gestiegen sind. Ich hatte zig Talkshows, da saß dann irgendein Grüner und hat mich belehrt, ja die Energiepreiskrise, die ist doch schon längst überwunden. Wir haben doch gar keine Energiepreiskrise mehr, ist doch alles schon wieder viel billiger geworden. Und wir können jetzt ja auch nochmal, so ja, jeder kann ja auch von fossilen Energieträgern unabhängig werden. Der muss sich halt eine Wärmepumpe einbauen und er muss sich halt einen E-Wagen kaufen. Und überhaupt, wenn man ein sehr guter Mensch ist, dann kauft man ja auch einen Bioladen, weil das ist ja auch alles viel besser. Und ehrlich gesagt, diese ganze Art der Arroganz, die bringt die Menschen natürlich auch auf. Sie bringt sie auf gegen diese Parteien, aber sie bringt sie sogar auf auch gegen richtige Ziele. Wir wollen auch, dass wir unseren Planeten erhalten. Wir wollen auch, dass eine Politik gemacht wird, die den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt und ein verträgliches Klima hinterlässt. Aber wir wollen es nicht auf idiotische Art wie die Grünen, wo es am Ende ja überhaupt nicht auf eine sinnvolle Klimapolitik hinausläuft, sondern wirklich auf Hobbyprojekte, wo irgendwelche Klientels besonders gute Aufträge bekommen, sondern wir wollen eine durchdachte Politik, die sich tatsächlich darum kümmert, dass wir nicht immer mehr unsere Umwelt zerstören. Das ist etwas ganz anderes als das, was die Grünen machen, und ich finde, das muss man immer wieder sehr deutlich tun. Also mich erinnert das immer so ein bisschen an diese französische letzte oder eine die letzte Königin vor der französischen Revolution, die ja bekannt geworden ist immer mit ihrem Spruch, was meckern die denn so, wenn es kein Brot gibt, dann sollen sie doch Kuchen essen. Und so ungefähr kommen mir die Grünen immer vor. Was meckern die Leute, wenn wir die CO2-Preise erhöhen, dann sollen sie doch auf nicht fossile Energie setzen. Und was meckern sie denn, wenn der Sprit und der Diesel so teuer ist, dann sollen sie doch Bahn fahren. Ja, und dann bin ich im Land unterwegs und ich selber wohne auf dem Dorf und sage, wo leben diese Leute? Es gibt so viele Regionen in Deutschland, da ist keine Bahn, da ist kein Bus, da ist kein Nahverkehr. Da ist schon mal Leute, da ist kein Nahverkehr. und in 3 Jahren Regierung haben auch die Grünen noch nicht mal einen Handschlag getan, dass die Deutsche Bahn sich wieder so aufstellt, dass sie eine einigermaßen pünktliche und attraktive Alternative zum Auto ist, zumindest da, wo sie fährt, ist sie doch nicht. Das eine ist nochmal die Energiepolitik. Also, dass wir inzwischen russisches Gas nicht mehr über Pipelines beziehen, ein Pipeline-Strang hat ja immerhin den Anschlag überlebt, dass wir das nicht mehr daher holen, sondern dass wir jetzt russisches Öl und Gas teilweise über große Umwege beziehen. Natürlich beziehen wir immer noch russisches Öl und Gas. Also einer unserer Hauptlieferanten zum Beispiel ist Belgien. Belgien ist aber ein Land, in dem es gar keine Gasförderung gibt. Belgien hat aber ein ganz großes Flüssiggasterminal. Und an diesem großen Flüssiggasterminal von Belgien kommt einerseits amerikanisches Frackinggas an, womit die Grünen komischerweise auch kein Problem haben. Das ist die umweltschädlichste Art von Gas. Das wird dort angewandt. Aber Belgien ist auch interessanterweise einer der größten Importeure von russischem Flüssiggas. Und auch Flüssiggas ist natürlich umweltschädlicher als Pipeline-Gas, weil es muss verflüssigt werden, dann wird es auf Tanker gesetzt, dann fahren die Tanker durch die Gegend, dann wird es wieder vergasifiziert, dabei kommt sehr viel Chlor und sehr viel Dreck in die Meere und dann wird es uns hierher geleitet. Das ist auch eine riesige Umweltsauerei. Es macht nicht nur alles viel teurer, es ist auch wirklich ein Anschlag auf das Klima. Grüne Politik verkehrt sich doch nicht. Bei den Grünen allerdings in der Frage der Aufrüstung. Also die Grünen sind ja jetzt inzwischen auch eine der Parteien, die wirklich mit am meisten Aufrüstung wollen. Also den Top-Level hat inzwischen die AfD, die unterstützt ja das Aufrüstungsziel von Donald Trump, 5% der Wirtschaftsleistung, sprich 200 Milliarden im Jahr. Aber direkt dahinter kommt Herr Habeck. Herr Habeck hat gesagt, also nicht ganz 5, aber 3,5% müssen wir jetzt demnächst für Waffen ausgeben. 3,5%. Das sind immerhin ein Drittel des Bundeshaushaltes. Und das will er also für Waffen ausgeben. Der grüne Politiker, der so klimaengagiert ist. Und da sollte man auch mal wissen, es gibt kaum eine Industrie, es gibt kaum eine Produktion, die CO2-schädlicher und intensiver ist als die Rüstungsindustrie. Eine riesige Schleuder von CO2 und auch wenn die ganzen Manöver sind, wenn die ganzen Geräte, die müssen ja auch immer eingesetzt werden. Das muss man einfach wissen, ein Kampfjet verschleudert in einer Stunde mehr CO2 als ein Pkw-Fahrer mit Verbrenner und Mittelklassewagen in 7 Jahren. Und da reden die dem Pkw-Fahrer ein, das ist ein schlechtes Gewissen. Sonst steht er morgen am Brandenburger Tor. Und dann gucke man sich einfach mal die Zahlen an. Also allein die Verteidigungsetats der europäischen NATO-Staaten, nur die ohne USA, diese Verteidigungsetats sind schon aktuell ohne weiteres Aufrüsten höher, größer als der ganze russische Staatshaushalt. So viel geben wir jetzt schon für Waffen aus. Und die russische Armee, die es jetzt wirklich in 3 Jahren nicht geschafft hat, die ukrainische Armee entscheidend zu schlagen, die soll angeblich in der Lage sein, das mächtigste Militärbündnis der Welt anzugreifen und zu überrollen, wenn wir jetzt nicht wahnsinnig aufrüsten. Was ist das für eine Beleidigung unserer Intelligenz und so ein Märchen zu erzählen? amerikanische Raketen ja haben, immer mehr Waffen. Es wird irgendwann sogar aus einem Missverständnis heraus kann ein Krieg entstehen. Deswegen ist das so gefährlich. Aber es ist natürlich auch extrem schädigend für die Lebensverhältnisse der Menschen, weil es wird nicht alles aus Schulden finanziert werden. Wer wahnsinnig viel aufrüstet, der wird woanders kürzen. Und das in einer Situation, wo wir schon so viele soziale Probleme haben. Und wenn ich mir alleine einen Bereich angucke in Deutschland, wo wir unbedingt mehr Geld bräuchten und angeblich ist das Geld nicht da, dann ist das zum Beispiel auch der Bereich Bildung. Also ich finde es erschreckend, dass wir einerseits in Deutschland... Ich finde es erschreckend, dass wir einerseits in Deutschland immer wieder, jeden Tag wird irgendwie über Fachkräftemangel geredet. Aber kein Mensch redet darüber, dass es in jedem Abschlussjahr, jedes Schuljahr mehr junge Leute gibt, die ohne Schulabschluss ins Leben gehen und auch immer mehr junge Menschen, die keine Berufsausbildung bekommen, die keinen Ausbildungsplatz haben, die ins Leben starten und machen Ende mit Kindesmädchen. Und das ist doch eine Schande. Und selbst die, die einen Schulabschluss irgendwie hinkriegen, man weiß es doch, inzwischen scheitern unsere Schulen daran, jedem Kind auch nur einigermaßen korrekt lesen, rechnen und schreiben beizubringen, weil ständig die Stunden ausfallen, weil viel zu wenig Lehrer da sind. Und ich meine, wenn man irgendwie sich um die Zukunft unseres Landes Sorgen macht, ja, dann ist das doch der Bereich, wo man in allererster Linie sagen muss, da muss sehr schnell etwas passieren. Aber viel, viel wichtiger wäre doch jetzt wirklich eine große Kraftanstrengung, um die natürliche Intelligenz der Kinder und Jugendlichen wirklich zu fördern. Eines Kindes vor allem davon abhängen, ob es aus einer reichen oder einer armen Familie kommt. Dass das in Deutschland so ist, das hängt doch in erster Linie mit diesem Bildungssystem zusammen, weil die Schulen in den armen Vierteln eben von vornherein viel, viel schlechter sind als die Schulen in den reichen Vierteln, weil es dort eben viel mehr, das wird ja auch belegt, eher noch an Lehrern fehlt, weil dort viel mehr noch die Stunden ausfallen, weil natürlich auch Kinder in diesem Bereich, wo die Eltern teilweise Vollzeit arbeiten, vielleicht auch nicht selber so viel Vorlauf an Bildung haben, nicht die Chance haben, sich abends hinzusetzen mit ihnen, die ganzen Hausaufgaben zu machen. Deswegen ist unser Bildungssystem eins, wo tatsächlich nicht nur keine Fachkräfte so ausgebildet werden, wie wir sie brauchen, sondern es ist ein Bildungssystem, das Millionen Kindern von vornherein die Chance auf wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg nimmt, weil man ihnen Eltern Arbeitschancen. Rede von wegen, die Leute müssen doch mehr Motivation haben zu arbeiten und sie sollten doch endlich mal sich ein bisschen mehr ranhalten. Das ist ja auch etwas, was man vor allem aus der CDU immer wieder hört. Also doch endlich mal ein bisschen was schaffe wieder und die jungen Leute, die seien doch alle so faul. Und ehrlich gesagt, wenn ich das sehe und wenn ich dann arrogante Politiker sehe, die so herumquatschen und gleichzeitig sehe, wie viele junge Leute überhaupt nicht mehr die Chance haben, sich mit eigener Anstrengung und Bildung einen wirklichen Aufstieg zu ermöglichen, dann muss ich doch sagen, da muss man etwas ändern. Wenn Menschen motiviert sein sollen, dann müssen sie auch die Chance haben, wirklich ein gutes Leben zu führen, wenn sie sich anstrengen. Da ist doch der Kern. Und das ist ja eigentlich ein elementarer oder eigentlich sogar die elementarste Definition von Freiheit. Die besteht ja darin, dass man über sein Leben im Großen und Ganzen selbst entscheiden kann. Das ist das Wichtigste eigentlich von einer freien Gesellschaft, dass nicht das Elternhaus entscheidet, sondern dass der junge Mensch, dass jeder Mensch tatsächlich selbst die Hoheit hat, darüber zu entscheiden oder im Großen und Ganzen zumindest, wohin er kommt und wohin er geht und wie sein Lebensstandard ist. Und das hatte die Bundesrepublik mal in deutlich weitergehender Form in früheren Jahren. Also es gab ja mal millionenfache Aufstiegserfahrungen. Also die in den 60er Jahren geboren wurden, davon leben sind die meisten, haben es tatsächlich geschafft, besser zu leben als ihre Eltern. Es gab eine reale Aufstiegsmöglichkeit. Und genau die hat man durch viele üble politische Entscheidungen massiv beschnitten. Und deswegen muss man eigentlich konstatieren, unsere Gesellschaft, wenn man sie an dieser elementaren Definition von Freiheit misst, kann ich selbst darüber entscheiden, welchen Weg ich gehe oder entscheidet das mein Elternhaus, ob es reich oder arm ist, dann muss man sagen, in dem Punkt ist Deutschland heute viel unfreier als noch vor 30 Jahren. Und da frage ich mich schon, gehen wir immer weltweit unsere Werte angeblich verteilen. Wir müssen überall die Freiheit verteidigen. Also ich wünschte mir, dass dieselben Politiker, die immer so ihre Feldzüge für Freiheit und Demokratie in der ganzen Welt führen, dass die erstmal darauf achten müssen würden, dass Freiheit und Demokratie hier im Land nicht vor die Hunde gehen. Und dafür brauchen wir Lobbys. Ja, auch nach der Definition, wenn ich mir anschaue, dass seit jetzt mehreren Jahren in Deutschland das mittlere Einkommen schrumpft, dann muss ich sagen, das ist ein Ausweis dafür, dass hier nicht demokratische Politik gemacht wird. Weil Demokratie heißt, dass die Mehrheit besser lebt, nicht dass sie schlechter lebt. Und natürlich, zu Demokratie und Freiheit gehört auch Meinungsfreiheit. Sherwin hat ja vorhin schon etwas dazu gesagt. Aber es ist ja wirklich so. Es ist nicht deshalb falsch, weil der amerikanische Vizepräsident es anspricht. Es gibt ja tatsächlich in Deutschland eine massive Verengung des Meinungskorridors. Es gab das massiv schon in der Corona-Zeit. Und wir sehen aber auch jetzt, gerade in der Frage von Krieg und Frieden, das ist doch erschreckend, wenn alle großen deutschen Medien da im Grunde nur noch eine Meinung kennen. Und die Differenz vielleicht gerade nochmal ist, sondern das ganze Gegenteil. Gerade deshalb braucht es auch das BSW im nächsten Bundestag, dass die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die bei den anderen allen keine Vertretung haben, die auch nicht von der AfD vertreten werden, zumindest nicht von ihrem Programm her, dass die auch eine ehrliche Stimme haben, die sich für sie einsetzt, die tatsächlich auch für soziale Gerechtigkeit wirkt und nicht für eine Ellenbogengesellschaft à la Elon Musk, wo im Grunde der Staat aus allem rausgedrängt werden soll und es vergessen gemacht wird, dass es Bereiche gibt, die man nicht dem Markt überlassen darf, dass es Bereiche gibt, wo es
das
ist ein Bereich Gesundheit oder das ist auch ein Bereich Wohnen. Wir sehen doch, dass dort der Markt versagt. Es ist doch pervers, dass man den Krankenhäusern nahegelegt hat, nicht mehr zu fragen in erster Linie, was braucht der Kranke, sondern zu fragen, wie kann ich mit einem Kranken das meiste Geld machen. Das hat uns ein extrem teures Gesundheitssystem beschert. Wohnen und Mieten. Da Mieten einfrieren. Man muss sie staatlich regulieren und sie müssen so gedämpft werden, dass sie maximal mit der Inflationsrate wachsen. Da wird dann immer gesagt, ja, dann wird ja nicht mehr gebaut. Als ob jetzt gebaut würde. Die Mieten sind durch die Decke gegangen und trotzdem fehlen 800.000 Wohnungen, weil es für die großen Wohnungsbaugesellschaften viel lukrativer ist, den Mieter auszupressen und auszumelken wie eine Zitrone, als neue Wohnungen zu bauen. Und deswegen sagen wir hier ganz klar, auf der einen Seite dürfen wir nicht mehr diese ständig steigenden Mieten mit immer mehr öffentlichen Subventionen auch noch unterstützen, weil das Wohngeld und die Wohnkostenzuschüsse für die Bürgergeldbezieher am Ende ist das ein durchlaufender Posten, der bei den Vermietern, bei der Immobilienlobby ankommt. Und wir sagen, dieses Geld sollten wir lieber in den Wohnungsbau stecken.
Ein ganz herzliches Dankeschön an euch und Sie alle. Und wie gesagt, auch in Hannover darf und muss natürlich noch Wahlkampf gemacht werden bis zum Sonntag. Ich hatte am Anfang schon gesagt, es gibt da vorne Tüten. Ich weiß jetzt nicht, ob noch welche da sind, aber vielleicht schauen Sie mal, wenn noch welche da sind, dann greifen Sie sich einfach eine und alles, was da drin ist, wartet darauf, noch an andere Menschen weitergegeben zu werden. Schönen Dank und tschüss Hannover.
Viele waren schon bei der Briefwahl. Die kommen
wie viel,
da
weißt du, wie viel Prozent dazwischen?
Nee, aber mehr als vorher, sagt die Statistik. Ja, also wenn wir vorausschauen. Weil sehr viele dieses Mal so zum ersten Mal gewählt haben. Und die jungen Leute, die man hier erfahren.
Das war doch nur meine Unterlagen.
das deins?
Das ist mein Handy.
Irgendwo habe ich doch jetzt meinen Schal, den habe ich jetzt verschossen.
Ich bin fertig, da kommt man da.